Ja, ihr Lieben, wir haben heute Mittag ein breites, großes Thema und ich will den Bogen spannen bis in unsere Zeit, denn wir wollen ja was mitnehmen. Wir wollen nicht nur etwas hören, was einmal war vor 150 Jahren, sondern was hat das für eine Bedeutung für unseren geistlichen Wandel heute? Das Thema lautet die Wurzeln der Heilungsbewegung in der Heiligungsbewegung. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Nun, die Heiligungsbewegung war eine Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Und die zeichnete sich durch den Wunsch nach tieferer Heiligung im persönlichen Glaubenswandel aus. Sie betonte die persönliche Umkehr, Buße zu Jesus Christus, einen lebendigen Glauben in der Nachfolge, Evangelisation, Mission, Diakonie und auch das christliche Liedgut erfuhren eine Belebung. Wir haben in diesen Tagen schon einige Lieder aus dieser Zeit gesungen. Die Heiligungsbewegung war auch eine Heilungsbewegung. Und so müsste man eigentlich immer von einer Heilungs- und Heiligungsbewegung sprechen. Denn beide Bewegungen, die Heilungsbewegung und die Heiligungsbewegung, die gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Münze. Ich nenne mal einige bekannte Namen der Bewegung, die sicherlich vielen von euch bekannt ist. Zunächst einmal ist da Otto Stöckmeier zum Beispiel, dann Johannes Seitze, über den wir morgen noch hören werden, dann die Geschwister Heinrich Dallmeier und August Dallmeier, Karl-Heinrich Rappert mit seiner Ehefrau und Liederdichterin Dora Rappert, dann die Liederdichterin Hedwig von Redern, Franz Eugen Schlachter, uns natürlich bekannt durch die Schlachterbibel, Theodor Jellinghaus, der Theologe, Georg von Fieban, Elias Schrenk, der Evangelist, um nur mal einige zu nennen. Wir singen ihre Lieder, wir lesen ihre Andachtsbücher oder ihre Predigten und wir sind gesegnet dadurch. Dennoch war diese Bewegung nicht einheitlich, sondern ihr Spektrum umfasste einen moderaten Rand und einen radikalen, einen extremen Rand. Und da gab es auch radikale Vertreter dieser Bewegung, die lehrten zum Beispiel eine vollkommene Heiligung, also den Zustand der Sündlosigkeit und vollkommene Heilung für jeden Glaubenden. Und da kamen schon diese extremen Lehren auf, wer also krank ist, der hat entweder eine Sünde in seinem Leben oder der hat nicht genug Glauben. So müssen wir unterscheiden zwischen dem moderaten Flügel und dem radikalen Flügel. Die eben genannten Namen, die gehören zum moderaten Flügel. Der Theologe Theodor Jellinghaus beispielsweise, der war sehr stark von dem Gedankengut der Heilungs- und Heiligungsbewegung beeinflusst und er verfasste ein Buch im Jahre 1881 mit dem Titel Heiligung allein durch Christum. 30 Jahre später, im Jahre 1911, brachte er eine Schrift heraus mit dem Titel Erklärung über meine Lehrirrungen. Darin widerruft er das, was er 30 Jahre zuvor in dem Buch niedergeschrieben hatte. Also das zeigt uns, diese Bewegung war durchaus auch im Fluss. Es gab innerhalb und außerhalb der Heiligungsbewegung auch kritische Stimmen zu dieser Bewegung und zu den Lehren in dieser Bewegung. Der Baptistenprediger Charles Spurgeon beispielsweise, er nahm nie teil an einer der großen Konferenzen der Heiligungsbewegung in England und er lud auch nie jemals einen der bekannten Prediger der Heilungsbewegung zu sich in seine Gemeinde nach London ein. Es war also eine bewegte Zeit um 1850 aufwärts. 1858 kam ein Klassiker von William Boardman, ein Vertreter der Heiligungsbewegung, heraus mit dem Titel The Higher Christian Life, also das höhere christliche Leben. Und in diesem Buch beschreibt er schon das Anliegen der Heiligungsbewegung, nämlich in fortwährendem Sieg zu leben. Der Amerikaner Robert Purcell Smith, er schrieb 1870 das einflussreiche Buch Holiness Through Faith, also Heiligkeit durch Glauben. Das waren alles Bestseller und fast in jedem christlichen Haushalt waren diese Bücher auf den Bücherregalen zu finden. Purcell Smith reiste 1873 nach Europa und begann in England, Irland, Frankreich mehrtägige Treffen abzuhalten. Und von Mai bis Juni 1875 fand eine der zwei großen Konferenzen im englischen Brighton statt, zu dem 8.000 Besucher anreisten, und zwar auch aus dem Ausland. Und darunter war unter anderem der deutsche Evangelist Elias Schrenk. Die Lehren von Robert Purcell Smith, die wirkten dann weiter in der Keswick-Bewegung in England und in der Oxford-Gruppe. Sie führten zu einer geistlichen Erneuerung in den landeskirchlichen Gemeinschaften und auch in freikirchlichen Gemeinden. Durch die Initiative von Johannes Seitz, der auch in England gewesen war, wurde 1878 der Evangelische Reichsbrüderbund als direkte Frucht der Heiligungskonferenzen des Jahres 1875 gegründet. Seitz hatte sehr, sehr viele Verbindungen nach England und er brachte auch Leute aus England nach Deutschland. Seine letzte Tätigkeit, die war ja in Teich Wolframsdorf in Thüringen nahe dem Werdauer Wald. Dort wirkte er in den letzten 20 Jahren seines Lebens. In Deutschland waren es unter anderem die Blankenburger Allianzkonferenzen, die die Lehren der Heilungs- und Heiligungsbewegung populär machten. 1905, ein Jahr vor Entstehung der deutschen Pfingstbewegung, hielt Ruben Archer Torrey auf der Blankenburger Allianzkonferenz einen Vortrag und es wird berichtet, dass es im Zuge dieses Vortrages zu Geisteserfüllungen oder Geistestaufen gekommen sei, also schon ein Jahr vor der Entstehung der Pfingstbewegung. Und Torrey pflegte starke Kontakte zur Keswick-Bewegung nach England, aber auch zu Otto Stockmeier, also in die Schweiz und nach Deutschland. Immer wieder berichteten Personen vor der Entstehung der Pfingstbewegung von einer Geistestaufe oder Geisteserfüllung, die sie in ein höheres Leben, in einen höheren Heiligungsstand hineinversetzten. Man nannte das das Higher Life, das war so das Motto dieser Heiligungsbewegung, vor allen Dingen in England und in den USA. Und schon 1890, also 16 Jahre vor Entstehung der deutschen Pfingstbewegung, will Jonathan Paul, einer der Mitbegründer der deutschen Pfingstbewegung, eine seiner Geistestaufen erlebt haben. Er hat nach eigenen Angaben mehrfach Geistestaufen erlebt, also schon vor der Entstehung der Pfingstbewegung. Er schreibt ein Buch darüber mit dem Titel »Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen«. Da lag so eine Erwartung in der Luft. Es kommt jetzt eine große Erweckung. Die Menschen kommen auf ein höheres, heiliges Niveau und der Herr Jesus wird bald wiederkommen. Das war also diese zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, so von 1850 an bis hin zur Jahrhundertwende. Evangelisation, Mission wurde belebt, es gab neues, erweckliches Liedgut, es war die Zeit von Moody, der mit Sankey durch die Lande zog, große Evangelisationsveranstaltungen, viele neue Lieder wurden auch aus dem Englischen ins Deutsche übertragen und in unseren Liederbüchern, da haben wir sehr viel von diesem Liedgut. Die Heilungsbewegung, und nun kommen wir eben zu dem Hauptthema des Vortrages, die Heilungsbewegung innerhalb der Heiligungsbewegung war eine Bewegung in Nordamerika, England, Deutschland und in der Schweiz Und es ist interessant, normalerweise ist es immer so, dass der neue Kontinent, also die USA, Europa, die alte Welt beeinflusst. Aber was die Heilungsbewegung anging, da war es dieses Mal umgekehrt. Da war es nicht so, dass Nordamerika nun Europa beeinflusste, sondern Deutschland und die Schweiz beeinflusste Nordamerika. Es waren vor allen Dingen der Einfluss von Johann Christoph Blumhardt, dem Pfarrer in Möttlingen, und später Dorothea Trudel im schweizerischen Männedorf, die zu Impulsgebern der amerikanischen Heilungsbewegung wurde. Und ihr denkt immer daran, die Heilungsbewegung, die war integriert in der Heiligungsbewegung. Das gehörte irgendwo zusammen. Und so war es, dass man 1887 in den USA schon 30 sogenannte Faith Homes hatte, also Glaubensheime, die von den deutschen Heilungshäusern unter Blumhardt und Trudel inspiriert waren. Dort strömten die Leute also hin mit körperlichen Gebrechen, auch seelischen Gebrechen, und suchten Anrührung durch Jesus und Heilung. In den USA galt Ethan Otis Allen als ein Wegbereiter der Heilungsbewegung. Er wurde 1846 auf einer Konferenz methodistischer Leiter von Tuberkulose geheilt, und von da an reiste er unermüdlich durch das Land und predigte das Evangelium, und er verknüpfte die Heiligung mit der Heilung. Mit anderen Worten, wolltest du geheilt werden, dann musstest du ein Leben in Heiligung führen. Wurdest du nicht geheilt, dann stimmte irgendwas nicht mit dir. Also hier sehen wir schon sehr früh dieses Zusammenfließen der beiden Gedanken, Heilung und Heiligung. Charles Cullis, ein Bostoner Arzt für Homöopathie und ein Laienprediger der Episkopalkirche, er veranstaltete wöchentliche Heilungsversammlungen sowie Heilungskonferenzen. Er hatte im Jahr 1872 die Biografie von Trudel in Männedorf mit ihrem Heilungsheim in die Hände bekommen und war so begeistert, dass er ein Jahr später in die Schweiz reiste und Dorothea Trudel in Männedorf besuchte. Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, er besuchte Samuel Zeller, den Nachfolger von Dorothea Trudel. Und in diesem Zuge reiste er auch zu Johann Christoph Blumhardt nach Bad Boll, wo er sein Heilungs- und Erholungsheim hatte. Zurück in den USA errichtete er dann selber ein Faith Cure House, also ein Haus für Glaubensheilung. Und da war die Ausrichtung schon ganz klar. Hier ging es darum, Kranke zu heilen und die Botschaft der Heiligung den Menschen nahezubringen. Stefan Holthaus kommt zu dem Schluss: Wie kein anderer legte Cullis in den USA die Grundlage für eine weitere Ausbreitung der Heilungsheime in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Weitere Vertreter dieser Bewegung waren Adoniram Judson Gordon, Carrie Chad Montgomery und Albert Benjamin Simpson. Diese waren alle sehr stark von Charles Cullis beeinflusst und über Charles Cullis natürlich von Blumhardt und von der Trudel in Männedorf. Es gab in dieser Zeit schon schwärmerische Vertreter dieser Richtung. Da war ein John Alexander Dowie. Er betrachtete sich als ein Vorläufer des wiederkommenden Messias, Jesus Christus. Er betrachtete sich als Elia. Er gründete die Zion City, also eine Stadt mit dem Namen Zionsstadt, und erwartete schon zu seinen Lebzeiten, dass Jesus wiederkommt. Dowie beanspruchte für sich, wie bereits erwähnt, der Prophet Elia zu sein, und er bereiste auch Europa. In Zürich etwa entstand unter seinem Wirken die christlich-katholische Zionsgemeinde, und später wurde ein extrem pfingstlerischer Heilungsprediger namens William Branham sein Nachfolger. Auch er betrachtete sich als Elia, auch er sagte, dass der Herr Jesus wiederkommen würde, Und diese extrem pfingsterische Gruppe, die gibt es übrigens heute noch. In unserem Nachbarort haben wir einen Ableger dieser Gruppierung, die sogenannten Branham-Gemeinden. In England war es William Boardman, ein Freund von Charles Callis, der das Heilungsheim Beth Shan gründete. Er war mit Callis aus den USA nach Europa gekommen, aber er kehrte dann nicht zurück in die USA, sondern er blieb dort in England und gründete dort das Heilungshaus Beth Shan. Und auch er schrieb dann einen Bestseller 1881, The Lord That Healeth Thee, der Herr, der dich heilt. Stefan Holthaus schreibt, dieses Buch entstand durch den intensiven Gedankenaustausch mit keinem Geringeren als Otto Stockmeier. Vergebung der Sünden und Heilung aller Krankheiten lagen eng beieinander. Das Wachstum des Glaubens zeigte sich darin, dass der Christ in der Fülle Christi lebt und dabei auch die Heilung aller Krankheiten an sich erlebt. Also hier sehen wir schon, wie diese verzerrten Heilungsauffassungen durch diese Literatur der Vertreter der Heilungsbewegung unter die Leute gebracht wurde. Man hat immer wieder Heilung mit der Heiligung verknüpft und hat immer wieder argumentiert, wenn da noch Krankheiten ist in einem Leben, dann ist da entweder noch eine verborgene Sünde oder es liegt ein Mangel an Glaube vor. Boardman war überzeugt, dass der Gläubige in jedem Augenblick Heiligung und Heilung empfangen kann durch Glauben. Und da schrieb er in einem seiner Bücher, der unerschütterliche Glaube an unseren Herrn als den Heiler all unserer Krankheiten garantiert, dass wir nicht nur einmal, sondern immer dann geheilt werden, wenn wir es brauchen. Und damit setzte man natürlich schon sehr hohe Ziele. Und jeder, der dieses Ziel nicht erreichte, der blieb irgendwie hinter diesen überzogenen Zielen der Vertreter der Heilungs- und Heiligungsbewegung zurück. Boardman selbst erlitt einen Schlaganfall und starb an dessen Folgen. Elizabeth Baxter war eine weitere Vertreterin dieser Heilungsbewegung. Sie war Quäkerin und sie war eine Mitbegründerin des Hauses Beth Shan. Und sie trat 1875 zum ersten Mal auf den Heiligungskonferenzen auf. Durch Otto Stockmeier entstanden Kontakte nach Deutschland, wo sie als Rednerin bei Frauentreffen auftreten durfte. Der südafrikanische Pastor Andrew Murray erfuhr scheinbar eine Heilung seines Rachenleidens im Hause Beth Shan in England. Aber es sollte sich dann herausstellen, und das ist nicht selten in dieser Zeit, dass diese Heilung nur von kurzer Dauer war. Die Beschwerden kamen irgendwann wieder zurück. Auch er schrieb natürlich ein Buch mit dem Titel Divine Healing, göttliche Heilung. In deutscher Sprache wurde es unter dem Titel Jesus heilt die Kranken herausgebracht. Und dieses Buch war ein Bestseller, erfuhr viele Neuauflagen. Murray legte in seinem Buch Divine Healing dar, dass Hiob nur deswegen leiden musste, weil er die Prinzipien des höheren Lebens, des Higher Life, also das höhere Heiligungsleben, nicht begriffen hatte. Hätte er das begriffen, hätte er das in seinem Leben umgesetzt, dann wäre er gar nicht erst krank geworden. Nun ist eine sehr eigenwillige Auslegung. Ich denke, die meisten von uns kennen das Buch Hiob und wir wissen, dass Gott ja den Hiob geprüft hatte und dass nicht der Mangel an Erkenntnis eines höheren Lebens oder eines höheren Heiligungslebens die Ursache für seine Prüfung gewesen war. Murray war überzeugt, dass die Gabe der Krankenheilung der ersten Apostel im gesamten Gemeindezeitalter wirksam ist. Er lehnte ärztliche Hilfe komplett ab. Und er selbst litt ja an vielen Problemen, unter anderem an seinen Kehlkopfproblemen, die immer wieder auftraten. Außerdem hatte er Rückenprobleme, er hatte Lähmungserscheinungen mit Taubheit und er musste viele Predigtdienste absagen aufgrund seiner körperlichen Gebrechen. Und er starb nach einer monatelangen schweren Bronchitis im Delirium. tragisch ist, dass in seiner Familie ein Pfarrer war, der von seinen Lehren so angetan war, dass auch er die überzogenen Heilungslehren von Andrew Murray übernahm. Dieser Pfarrer nahm in einer schweren Erkrankung keine ärztliche Hilfe in Anspruch und verstarb. Andrew Murrays Frau litt jahrelang an schweren Leiden. Auch sie lehnte es ab, einen Arzt hinzuzuziehen, weil sie allein durch Glauben geheilt werden wollte. Auch konnte Murray nicht verhindern, dass sein ältester Sohn mit 23 Jahren seine Ausbildung abbrechen musste und kurze Zeit darauf verstarb. Das sind ja alles tragische Verluste in der eigenen Familie. Und dennoch gab es bei Murray und seinen Anhängern kein Umdenken. 1885 fand der wohl größte Kongress über göttliche Heilung in London statt. William Boardman und Elizabeth Baxter waren die Veranstalter. Es war eine Konferenz von 1500 Teilnehmern und angeblich wurden in dieser Konferenz an einem Tag 200 Personen geheilt. Teilnehmer dieser Konferenz aus Deutschland waren Johannes Seitz, Theodor Jellinghaus und der Evangelist Elias Schrenk. Elias Schrenk, der war derart beeindruckt von dem, was er da hörte und sah, dass er nach seinen evangelistischen Veranstaltungen immer noch Zusatzveranstaltungen anbot, und zwar Heilungsveranstaltungen. Da gab es eine kurze Belehrung über Heil, Heiligung, Heilung. Und dann wurde für die Hilfesuchenden gebetet unter Handauflegung und unter Salbung. Im deutschsprachigen Raum war es Otto Stockmeier, der durch sein Buch Krankheit und Evangelium die deutsche Heilungsbewegung maßgeblich beeinflusste. Und auch er verknüpfte die Heilungslehre mit der Heiligungslehre. Also wir sehen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Literatur und das Denken der Heilungs- und Heiligungsbewegung. Die Heiligung muss vorhanden sein, damit du Heilung erfahren kannst. Krankheit wurde als Züchtigung oder göttliches Gericht betrachtet oder, wie so oft, fälschlicherweise auch als Zeichen des Unglaubens. Er berief sich hierbei auf das Erbe von Dorothea Trudel in der Schweiz und er selbst hatte in Männedorf in der Schweiz bei Dorothea Trudel die Heilung eines Nervenleidens erfahren. Stefan Holthaus weist allerdings darauf hin, dass David Zündel, ein Pfarrer in der Schweiz, der 30 Jahre lang in der Nähe von Otto Stockmeier wohnte, natürlich persönliche Kontakte zu Stockmeier hatte und zu den Anhängern Stockmeiers. Und er konnte berichten, dass einerseits die Ehefrau Stockmeiers schwermütig war und die Tochter Stockmeiers einmal, als sie sich den Arm gebrochen hatte, keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen durfte. Außerdem kam es in einem Nachbarort bei den Baptisten zu einer Scharlach- und Diphtherie-Epidemie. Aber die Baptistengemeinde, die war so stark von Stockmeiers Gedankengut beeinflusst, dass auch sie keine ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen. Es kam zu Todesfällen. Also wir sehen, bei genauerem Hinsehen war doch bei der Heilungs- und Heiligungsbewegung auch auf dem moderaten Flügel nicht nur Licht, sondern auch mancher Schatten und manche Überzeichnung. Auch die Gebets- und Heilanstalt von Dorothea Trudel im schweizerischen Männedorf war nicht unumstritten. Trudel nahm unter anderem Patienten mit Geisteskrankheiten auf. Also Geisteskrankheiten, das ist die alte Bezeichnung für psychische Erkrankungen oder psychiatrische Krankheitsbilder. Und da nahm sie also eine junge Frau auf, behandelte sie mit Handauflegung und Gebet, aber diese junge Frau litt wohl an einer manisch-depressiven Form, die bekam Tobsuchtsanfälle und man musste sie in eine Zwangsjacke stecken. Der herbeigerufene Arzt, der wollte sie dann in eine Klinik einweisen. Dorothea Trudel weigerte sich zunächst, aber dann gab sie doch nach. Und auf dem Weg in die Klinik verstarb die junge Frau. Eine andere Frau, die unter Depressionen litt, war mehrere Monate im Heilungsheim von Trudel, wurde danach entlassen. Kurz darauf nahm sie sich das Leben. Das kam natürlich an die Öffentlichkeit und aufgrund dieser Vorfälle kam es zu einer Gerichtsverhandlung. Man warf Trudel vor, sie übertrete das Medizinalgesetz. Also man warf ihr vor, sie würde den Heilberuf ausüben ohne eine ärztliche Ausbildung. Das tat sie aber nicht. Was sie tat, sie betreute Kranke seelsorgerlich, aber sie behandelte sie ja nicht medizinisch. Aber das sollte in diesem Prozess geklärt werden. Der Autor Oliver Lutz, der schrieb eine Biografie über Trudel und er wertete in einer jahrelangen Arbeit alle verfügbaren Quellen aus Archiven der damaligen Zeit aus. Und da waren auch die Quellen aus der Gerichtsverhandlung vorgelegen. Für die Gerichtsverhandlung hatte damals Trudel 504 Heilungszeugnisse gesammelt, von denen dann 117 für den Prozess eingereicht wurden. Das Gericht erkannte aber diese Heilungszeugnisse nicht an, sondern sie behandelten ja nur den Vorwurf, sie würde andere Menschen in Übertretung des Medizinalgesetzes behandeln. Nun, Lutz untersuchte diese Kranken und teilte sie in vier Kategorien ein. Er stellte fest, dass nach eigener Aussage vollständig geheilt waren von 504 70%. Also ein hoher Prozentsatz von Menschen, wo bezeugen konnten, ich war bei Trudel, ich hatte eine Erkrankung und ich bin zu 100% geheilt. Wir wissen natürlich nicht, war das anhaltend, war das nur eine vorübergehende Heilung, aber 70% bezeugten dies. Die zweite Gruppe, das waren 23%, sie erfuhren eine Besserung oder Linderung. 5% sagten, sie hatten keine Besserung ihrer körperlichen Beschwerden, aber sie hätten eine innere Stärkung erfahren. Und dann gab es 2% von Personen, die keine Heilung ihrer seelischen Probleme erlebt hatten, aber dennoch eine innere Stärkung erfahren hatten. Ohne ärztliche Dokumente, ohne Fallberichte können wir natürlich heute nicht mehr nachvollziehen, wie viele von diesen bezeugten Heilungen tatsächlich Heilungen waren, wie dauerhaft sie waren und ob nicht vielleicht die eine oder andere bezeugte Heilung eine Heilung aufgrund psychosomatischer Beschwerden war. Dennoch, eines kann man sagen, es gibt genug Augenzeugenberichte, die klar belegen, dass Menschen tatsächlich von Krankheiten geheilt worden waren und dies auch dauerhaft angehalten hat. Georg Steinberger und das Heilungsheim in der Remismühle in der Schweiz und Henriette von Seckendorf-Gutend in Bad Cannstatt bei Stuttgart sind weitere Personen der Heilungsbewegung. Aber auch bei ihnen gilt, bei nüchterner Betrachtung, da war nicht nur Licht, sondern auch mancher Schatten. Frau von Seckendorf etwa nahm 1876 ein erblindetes Mädchen mit ihren Eltern bei sich auf und betete über mehrere Monate um Heilung. Als sich die Heilung von der Blindheit nicht einstellte, machte Frau Seckendorf der Mutter schwere Vorwürfe, da wäre noch eine verborgene Sünde und deswegen könne Gott nicht heilen. Georg Steinberger, der seine Ausbildung auf St. Krishona absolvierte, vertrat ebenfalls die üblichen Lehren der Heilungs- und Heiligungsbewegung. Und er verknüpfte wie Trudel und all die anderen die Sünde mit Krankheit. Und er glaubte, dass wir auch heute noch einen doppelten Auftrag haben, nämlich das Evangelium zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Alexander Seibel hat ja da schon drauf hingewiesen, dass wir keinen doppelten Auftrag haben. Wir haben nicht den Auftrag, Kranke zu heilen, sondern unser Auftrag besteht in der Verkündigung des Evangeliums. Auch der Evangelist Fritz Binde von der Deutschen Zeltmission war ein Vertreter der Heilungs- und Heiligungsbewegung. Er wohnte fast ein Jahr bei seinem Freund Georg Steinberger in der Remismühle, wo er nach eigenen Angaben an Leib, Seele und Geist geheilt wurde. Und auch für ihn galt, nur wenn deine Seele geheiligt ist, dann kannst du auch Heilung erfahren. Er schrieb auch ein Buch über Glaubensheilung und in diesem Buch, da schreibt Fritz Binde Folgendes. Als ein durch Gott geschenkten Glauben empfangenes, köstliches Stück höheren Lebens kann sie auch nur durch Glaubensgehorsam bewahrt werden. Undankbarkeit, Eigenwille, Selbstleben, Verzehren der empfangenen Kraft in Wollüsten heben die Heilung allmählich oder plötzlich wieder auf. Aber auch Zweifel an der Heilung können das verschwundene Leiden wieder erscheinen lassen. Darum wird der Geheilte gewöhnlich durch viele Glaubensproben geführt, damit sein Glaube bewährt erscheinen und die Heilung bewährt bleiben soll. Da tauchen alte oder neue Krankheitszeichen wieder auf, die in festem Glauben überwunden werden sollen. Menschliche und satanische Versuchungen wollen den Leib antasten. Da hilft nichts als ein heilig unbeirrtes Durch und Dennoch. Das heißt, Christus für mich und in mir ist stärker als alles. Aber zu bleibendem Glaubenssieg gelangt nur, wer sich zur Ruhe bringen lässt von seinen eigenen Werken. Es ist die Ruhe im Kreuz als fortgesetzte Willigkeit, das eigene Leben um Jesu Willen in den Tod dahinzugeben. Und genau in dem Maße, wie wir die Glieder unseres Leibes in Christi Kreuzestod geben, wird auch das Auferstehungsleben Christi an unserem sterblichen Fleisch sich offenbaren und die geschenkte Glaubensheilung besiegeln können. Ich höre aus seinen Worten heraus, dass er Krankheit im Leben eines Gläubigen durchaus auch als zulässig empfindet. Er spricht davon, dass Krankheit getragen und ertragen werden kann und werden muss. Und damit ist er kein radikaler Vertreter, der sagt, solange in deinem Leben irgendwo Krankheit ist, dann stimmt irgendwas in deinem Leben nicht. Dann hast du entweder keinen Heiligungsstand, der dem entspricht, was Gott von dir fordert, oder es ist noch eine verborgene Sünde in dir. Auch Johannes Seitz gehörte zu den nüchternen Brüdern und später zu den entschiedensten Gegnern der Pfingstbewegung. In Teich Wolframsdorf, wo er ja die letzten 20 Jahre seines Lebens wirkte, da galt für ihn vor allen Dingen eines: die Heilung des Geistes, die Heilung der Seele, das ist wichtiger als die Heilung des Leibes. Seitz vertrat keine radikalen Heilungslehren. Und er selbst erlitt ja bis zum Lebensende an Asthma. Auch wenn die Heilungs- und Heiligungsbewegung äußerst populär war und gewiss auch segensreich wirkte, gab es auch, wie ich eingangs schon erwähnte, warnende Stimmen innerhalb und außerhalb der Bewegung. Die Kritiker der Bewegung wurden allerdings oft etwas, ja, wie soll man sagen, von oben herab abgetan, als arme Sünder oder Rechtfertigungschristen. Also solche, die halt die Stufe der Rechtfertigung erlangt haben, aber noch nicht in das Higher Life, in das höhere Leben, in ein höheres Heiligungsleben gekommen waren. Auch Franz Eugen Schlachter von der Evangelischen Gesellschaft in Bern gehörte dem gemäßigten Flügel der Heiligungsbewegung an. Schlachter reiste ja interessanterweise im April 1884 von Basel über Calais und Dover nach London und dort besuchte er Veranstaltungen von Moody und Spurgeon, aber er besuchte nicht die Veranstaltungen der Oxford-Bewegung und der Keswick-Bewegung, also die großen Veranstaltungen der Heilungsbewegung. Er hatte eine Begegnung mit Elizabeth Baxter, die ja Nachfolgerin des Heilungshauses Bechan war, und war zunächst von ihr doch sehr angetan. Seine Erfahrungen der Englandreise, die veröffentlichte er in seiner Zeitschrift in den Brosamen und in der Schweiz zurückgekehrt. Da hatte er Versammlungen der Heilungs- und Heiligungsbewegung mit Purcell Smith und Hannah Whittall Smith im Jahre 1875 in Basel besucht. Also in England war er dort nicht auf den Versammlungen, aber in der Schweiz hatte er diese Versammlungen besucht. In Bezug auf überzogene Heilungslehren, da schrieb Franz Eugen Schlachter einmal: Wer nicht zum Arzt gehen wolle, der solle auch nicht Eisenbahn fahren. Und wer keine Arznei nehmen wolle, der soll auch keine Seife benutzen. Also hier sehen wir, auch innerhalb der Bewegung, da gab es schon Geschwister, die die Extreme im Blick hatten und auch davor warnten. Schlachter war übrigens am Anfang ein glühender Anhänger von Elias Schrenk, aber mit wachsender geistlicher Reife reifte auch seine Nüchternheit. Er sagte auch einmal auf die Aussage von Otto Stockmeier: Wir wären verantwortlich, wenn das Kommen des Herrn sich hinauszögern würde, ziemlich kritisch, ich zitiere Schlachter, dass Gott trotz unserer Torheiten seinen Rat ungeschmälert und rechtzeitig zur Ausführung bringen wird. Man musste übrigens nicht auf eine Heilungsveranstaltung der Heiligungsbewegung gehen, um Heilung zu empfangen. Man musste auch nicht unbedingt in ein Heilungshaus gehen, sondern der bereits erwähnte Charles Spurgeon, der erlebte in seinem Dienst und in seiner Gemeinde sehr viele gut belegte und bezeugte Heilungen. Aber der Unterschied von Spurgeon zur Heiligungsbewegung war folgender: Spurgeon stellte die Heiligung und die Heilung nie so stark in den Vordergrund und er verknüpfte sie auch nicht auf diese Art und Weise, wie es in der Heiligungsbewegung der Fall war. Da wird beispielsweise berichtet, wie Spurgeon einmal am Bett eines Kindes war, das im Sterben lag, und Spurgeon kniet sich demütig nieder, betet für das Kind und legt es ganz in die Hände des Herrn und sagt: Herr, wenn es dein Wille ist, dann heile du dieses Kind. Und schon nach wenigen Minuten wurde das Kind wieder wach, verlangte zu trinken und erlebte vollständige Genesung, obwohl der Arzt das Kind eigentlich schon aufgegeben hatte. Spurgeon vertrat eine nüchterne Auffassung, was Heilung anging und auch was Heiligung anging. Er wusste, dass Römer 6 und 7, dieser Kampf des alten Menschen mit der Sünde bis zum Ende, bis zur Verherrlichung unseres Leibes in der Auferstehung andauern wird. Und in manchen seiner Predigten, da spielt er auch auf diese Themen an. In einer Predigt zum Beispiel, da sagt er Folgendes: Tatsache ist, meine Brüder, der Herr ruft uns zu dieser hohen Berufung, mit der Sünde zu kämpfen, in uns und außerhalb von uns, bis wir sterben. Es hat keinen Zweck, um diese Sache herumzureden. Wir sind gerufen zu kämpfen, wenn wir herrschen wollen. Bis zu unserem Todestag kämpfen wir mit unseren Sünden und vielleicht müssen wir es sogar noch auf dem Sterbebett. Aus diesem Grund ist es unsere Pflicht, gegenüber der Sünde in uns und um uns wachsam zu sein. Es ist zwecklos, uns selbst mit netten Theorien etwas vorzumachen, die lediglich geistiges Opium sind, die ungesunde Träume hervorbringen. Sünde ist eine reale Sache in jedem von uns, gegen die wir täglich zu kämpfen haben. Und nicht nur in dieser Predigt, auch in vielen anderen Predigten, da nimmt er direkt oder indirekt Stellung zu diesen Lehren des Higher Life, des höheren Lebens, dieser Vorstellung, dass wir eine Geisteserfüllung, eine Geistestaufe, eine Geisteserfahrung brauchen, die uns auf einen höheren Heiligungsstand hebt. Spurgeon stand also fest auf dem Fundament der Schrift, was Heilung und Heiligung anging. Und wahrscheinlich war dies der Grund, warum er nicht auf den Zug der Heiligungsbewegung aufgesprungen ist. Aber zurück in unsere Zeit. Heilt Gott heute noch? Ich möchte jetzt den Bogen auch spannen zu unseren Tagen. Wir haben ja schon einiges gehört. Aber heilt Gott heute noch? Also ich habe keinen Zweifel, dass Gott heute noch heilt. Aber Gott tut es, wann er will. Er tut es, wo er will. Und er tut es, wie er will. Letztes Jahr telefonierte ich einmal eine Reihe von Brüdern ab, die alle mindestens 40 Jahre im Glauben standen. Also Geschwister, die 40 Jahre und länger ihr ganzes Leben Jesus nachgefolgt sind. Brüder, die als Älteste dienten oder noch dienen. Brüder, die in Gemeinden vorstanden und die Jakobus 5 in ihren Gemeinden praktizierten. Und ich habe die Brüder gefragt, habt ihr in euren 40, 50, 60 Jahren einmal eine Heilung, eine übernatürliche Heilung auf Gebet hin durch Glauben erlebt? Und ich habe von den Brüdern mehrere glaubhafte und auch belastbare Zeugnisse gehört, also Heilungen von Geschwistern, die in ärztlicher Behandlung waren und die auch dauerhaft nach 5, nach 10 Jahren noch von schweren Erkrankungen vollkommen genesen und geheilt waren. Ich fragte sie aber auch noch eines: Wie oft geschehen solche Dinge nach Jakobus 5? Und diese Dinge geschehen nicht täglich, die geschehen auch nicht wöchentlich, die geschehen auch nicht monatlich. Die geschehen vielleicht im Laufe von einigen Jahren. Nur, dass wir einmal hier sehen, dass wir hier nicht etwas in den Mittelpunkt rücken, was die Bibel nicht in den Mittelpunkt rückt. Aber keiner der Brüder konnte mir ein Wunder berichten, wie es in der apostolischen Zeit üblich war. Also etwa so, da ist ein todkranker Mensch oder ein blinder Mensch und er geht und er legt ihm die Hände auf und er sieht auf der Stelle. Alle Heilungen, die die Brüder mir bezeugt haben, durchweg, und es waren einige, waren Heilungen, die in wenigen Tagen, manche in einigen Wochen sich ereigneten. Aber das zeigt mir, Gott heilt noch heute. Wie viele Heilungen sich tatsächlich in der Heilungsbewegung ereigneten, lässt sich heute natürlich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ich glaube, dass sehr viele Heilungen damals geschehen sind, weil Gott das Herz der Menschen sah, die sich ihm im Glauben nahten. Karl-Heinz Voigt, ein Pastor und Autor kirchenhistorischer Werke, er charakterisierte die Heilungs- und Heiligungsbewegung treffend als eine Erneuerungsbewegung des geistlichen Lebens. Aber, und das war ihre Schwäche, es war keine theologische Erneuerungsbewegung. Man hat sich mit vielen theologischen Fragen, was Heil, Heilung und Heiligung angeht, eben nicht tief genug auseinandergesetzt. Biblische Lehre hatte nach der Aussage von Robert Purcell Smith, dem Initiator der Keswick-Bewegung, nicht die oberste Priorität. Wenn das Wort Gottes nicht mehr der Mittelpunkt ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass es zu Extremen kommt, zu Ausuferungen. Und so schreibt Robert Purcell Smith: Presse das volle Evangelium, was verstand er unter dem vollen Evangelium? Du brauchst nach deiner Rechtfertigung noch eine besondere Erfahrung, die dich mit dem Geist und der Kraft erfüllt und dich auf ein höheres Heiligungsniveau hebt. Das ist für ihn das volle Evangelium. Also presse das volle Evangelium nicht in eine Lehre oder ein Dogma. Es ist weniger eine Lehre, über die man streiten kann, als vielmehr ein Leben, das gelebt werden will. Merken wir etwas? Man sucht eine, manchmal nur einmal gemachte Erfahrung und anhand dieser Erfahrung orientiert man sich. Seine Frau Hannah Whitall Smith wuchs in einer Quäkerfamilie auf. Und Quäker wollen ja immer vom inneren Licht geführt werden. Quäker, die haben so einen Begriff Concern, das heißt Anliegen. Und das ist etwas für sie, das ist so eine innere Notwendigkeit. Also wenn dir irgendetwas aufs Herz gelegt wird, das ist dann ein Anliegen, ein Concern. Und diesem inneren Anliegen, diesem inneren Licht, diesem Concern folgst du dann. Das ist typisch für diese Quäker. Sie lassen sich nicht durch Gottes Wort leiten, sondern durch das innere Licht, durch dieses innere Anliegen. Und so schreibt sie einmal, ein Quäkeranliegen besitzt in meinen Augen sogar mehr Autorität als die Bibel. Denn die Bibel ist Gottes Stimme aus längst vergangenen Zeiten, während das Anliegen seine, also Gottes Stimme, in der gegenwärtigen Zeit ist und daher von weit größerer Bedeutung ist. Die Predigt, die ich hörte, war ganz sicher darauf ausgerichtet, die innere Stimme und ihre Äußerungen über alle anderen Stimmen zu erheben. Da spricht Gott direkt zu uns. Also hier sehen wir, dass diese Tendenz in der Heiligungs- und Heilungsbewegung da war, innere Erfahrungen über die Heilige Schrift zu stellen. An anderer Stelle schreibt sie sogar, soweit ich mich erinnere, wurde uns nie gesagt, wir müssten uns bekehren oder wiedergeboren werden. Und mein eigener Eindruck war, dass dies Dinge seien, die für die Menschen der Welt notwendig sein mögen, aber für uns Quäker, völlig unnötig waren. Zu keinem Zeitpunkt verwarf Hannah Whittall Smith ihre Quäkerlehren. Tatsächlich sah sie ihr späteres Wirken in der Heiligungsbewegung als eine tiefere Verwirklichung der Quäkerideale. Robert Purcell Smith, ebenfalls Sohn eines Quäkers und der Starprediger der Heiligungsbewegung damals, kehrte im Herbst 1875 nach einem Skandal als gebrochener und depressiver Mann in die USA zurück. In der Folgezeit sagte er sich schließlich vom christlichen Glauben völlig los. Er wurde Agnostiker. Seine Ehe war zerrüttet. Aus finanziellen Gründen erhielt er sie aufrecht. Angeblich hatte er auch 1882 eine Affäre. Und bis zum Lebensende blieb er der Mann, der die Heiligung und Heilung gelehrt und verkündigt hatte, ein enttäuschter, depressiver Mann, der nicht mehr zum Glauben zurückfand. Er starb nach einer längeren Influenzaerkrankung in London am 17. April 1898. Hannah Whittall Smith, seine Frau, die blieb auch nach dem Ausscheiden ihres Mannes eine Sprecherin auf den großen Konferenzen der Heiligungsbewegung. Sie schrieb einen Bestseller, Das Geheimnis eines glücklichen Christenlebens. Dieses Buch stellt im Grunde nichts anderes dar als die alte Lehre der Quäker. In den 1890ern begann Hannah Whittall Smith dann plötzlich, sich der Frauenrechtsbewegung zuzuwenden. Und schließlich glaubte sie, erkannt zu haben, dass Gott alle Menschen erlösen will. Sie wurde eine Allversöhnerin. Ihr ganzes Leben lang hat sie die inneren Führungen immer über Gottes Wort gestellt. Und gerade dieser Umstand, ihr Lieben, das ist eine Lektion für uns, für unsere Zeit. Das Zurückgeworfenwerden auf die Heilige Schrift, das muss das Zentrum unseres geistlichen Lebens sein. Und wenn die Schrift nicht höchste Priorität in unserem Leben hat, sondern innere Erfahrungen oder andere Dinge, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Menschen auf Irrwege und Abwege kommen. Und die Kirchengeschichte, die lehrt es uns, dass die Abkehr von toter Orthodoxie hin zu einem zu starken inneren Pietismus oft auch Zeiten waren, in denen die Verführung unter die Christen eindrang. Der radikale Flügel der Heiligungsbewegung war ja ein Wegbereiter der entstehenden Pfingstbewegung im Jahre 1906. Und viele der radikalen Lehrauffassungen, also man müsse nur glauben, man müsse nur sündlos leben, man müsse eine Geistestaufe oder Geisteserfüllung haben, um auf ein höheres Heiligungsniveau zu kommen und sogar ein sündloses Leben führen zu können, das wurde in den meisten Denominationen der Pfingstbewegung zum Allgemeingut. Die im Jahre 1906 entstehende Pfingstbewegung führte dann auch zu einer notvollen, aber auch notwendigen Scheidung unter den Geschwistern. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, da waren ja diese Brüder gemeinsam auf den großen Heiligungskonferenzen in England, Jonathan Paul mit Otto Stockmeier und all die Geschwister. Aber als dann 1906 die Pfingstbewegung entstand, kam es zu einer Trennung unter den Brüdern. Die einen hielten sich zu den Pfingstlern und die anderen hielten sich zu jenen, die die Berliner Erklärung bejahten. Berliner Erklärung wurde also 1909 unter dem Vorsitz von Walter Michaelis und mit 56 Brüdern der Gemeinschaftsbewegung unterzeichnet und herausgegeben. Man distanzierte sich von diesem in dieser Bewegung wirkenden Geist. Interessanterweise gab es neben diesen beiden Lagern, da gab es also dann das Pfingstlager mit den extremen Lehren und extremen Erfahrungen und auf der anderen Seite die nüchternen Brüder wie Stockmeier, Seitz und viele andere, die sich gegen die Pfingstbewegung wandten. Aber es gab eine dritte Gruppe, die Neutralen, und die gaben dann 1910 die Wandsburger Erklärung heraus, also 4 Jahre nach Entstehung der Pfingstbewegung. Unterschrieben die Neutralen. Über die Herkunft der gegenwärtig vorhandenen Gaben können wir kein abschließendes Urteil abgeben. Wir gehen mit der Bewegung als solche nicht mit, weil die Grenzen des Seelischen und Geistlichen in Verwirrung und Gefahr bringender Weise darin vermischt erscheinen. Darf ich mal 2 Fragen aufwerfen? Die erste Frage: Wenn man nach 4 Jahren Beobachtung einer Bewegung nicht zu einem Urteil kommen kann, wie lange braucht man dann noch? 10 Jahre? 20 Jahre? 30 Jahre? Wenn die Neutralen schreiben, dass eine Vermischung vom Seelischen mit Geistlichen offenbar wurde, wenn die Neutralen schreiben, dass diese Vermischung Verwirrung und Gefahr hervorbringt, dann frage ich mich, warum kann man da keine Stellung beziehen? Und das ist der Widerspruch der Neutralen bis heute. Aber die zweite Frage: Was würden Sie heute sagen, nach mehr als 100 Jahren pfingstlich-charismatische Bewegung? Die Vermischung ist vorangeschritten. Und wer meinte, diese Bewegung könne geistig noch gesunden, der muss heute eindeutig sagen, dass der in ihr wirkende Geist und die Früchte dieser Bewegung Vermischung sind zwischen Seelischem und, ich würde sagen, Okkultem mittlerweile. Die Neutralen, die keine Position beziehen wollen, beriefen sich damals wie heute immer auf einen bekannten Vers. Prüfet alles, das Gute behaltet. Kennt ihr den Vers? Hört man ja so oft. Aber ihr Lieben, ich sage euch mal eines. Entscheidend ist der Vers 22. Der darauf folgt: Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Wenn irgendetwas schon den Anschein hat, dass es nicht sauber ist, dass es nicht rein ist, dass es nicht geistlich ist, dass es nicht heilig ist, dass es Verwirrung bringt, dann haltet euch fern davon. Und ich sage immer, 1. Thessalonicher 5, 21 ist wie ein Speer mit abgebrochener Spitze, wenn wir ihn ohne Vers 22 zitieren. Gott ist nicht neutral. Die völlige Hingabe an Christus und der heilige Wandel in der Kraft des Geistes, das war ein Anliegen dieser Bewegung. Und es war ein positives Anliegen. Aber ich glaube, dass wir uns davor hüten müssen, dass wir nicht die gleichen Fehler machen wie viele in der damaligen Zeit, die sich von dieser Welle der Heilungs- und Heiligungsbewegung, von den vielen berichteten Zeugnissen, von den Erfahrungen haben mitreißen lassen. Für uns ist es wichtig, dass wir immer Jesus und sein Wort im Mittelpunkt behalten. Und so bleiben uns die Brüder und Schwestern des moderaten Flügels der Heiligungsbewegung trotz mancher Schwächen Vorbilder. Und wenn Gott diese Geschwister gebrauchen konnte, trotz ihrer Fehler, die sie machten, dann kann Gott auch uns gebrauchen, trotz der Fehler, die wir heute machen. Der Herr wirkt in unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Weise. Und vielleicht hat der Herr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Schwarzwald deswegen durch einen Pfarrer Blumhardt, durch einen Johannes Seitz und andere Brüder gewirkt und Heilungen gewirkt, weil er verhindern wollte, dass der Schwarzwald in völlige Trunksucht und Aberglaube versank. Mit Entstehung der Pfingstbewegung verschwanden die Heilungsheime der Heiligungsbewegung allmählich. Jetzt hatten die Pfingstler dieses Thema an sich gerissen. Und da könnte man vieles dazu sagen. Ich will zum Abschluss nur eines sagen, und zwar symptomatisch für die gesamte Bewegung seit 1906. Der Theologe James Beverly, ein Charismatiker, untersuchte zusammen mit einem befreundeten Arzt, der auch Charismatiker war, drei Heilungen, die in einem Buch Catch the Fire von Guy Chevreau im Jahr 1994 berichtet worden sind. Also ich betone, zwei Charismatiker, ein Theologe und ein befreundeter Arzt. Und sie hatten dieses Buch in der Hand, es war die Zeit des sogenannten Toronto-Segens, das hatte ich damals auch noch miterlebt. Dann kam dieses Buch heraus und man hatte in diesem Buch drei Heilungen geschildert von drei Leuten, die auf Heilungsveranstaltungen angeblich geheilt worden waren. Das Buch war ein Bestseller, ging um die ganze Welt. Und er besuchte also dieser Mann mit dem Arzt diese drei Personen. Er sprach mit ihnen und er durfte sogar mit dem Arzt zusammen und mit der Erlaubnis dieser drei Personen die Arztberichte einsehen. Und denkt einmal, was dabei rauskam. Keine der drei Personen war geheilt. Nicht eine. Beverly sprach von fehlerhaften Eindrücken, falschen Annahmen und eindeutig fehlerhaften Fakten, die in diesem Buch verbreitet werden. Und bis heute wird dieses Buch weiter verkauft. Charismatiker, Pfingstler kaufen dieses Buch, sie lesen die Berichte, sie glauben diese Berichte, aber man muss es leider so hart sagen, es sind Lügen, die verbreitet werden. Wer macht sich die Mühe, das nachzuprüfen? Bis heute wird der Inhalt des Buches weiterhin verbreitet. Man verbreitet Lügen. Ich bin überzeugt, Gott heilt heute noch. Und ich habe einige Zeugnisse gehört und auch einige Dinge erlebt, wo ich wirklich bezeugen kann, Gott kann heute noch eingreifen. Aber wir sollten es Gott überlassen, wann er heilt, wie er heilt und ob er heilt. Und wenn wir den verlesenen Eingangsvers aus Römer 12 über unser Leben schreiben und täglich unseren Denksinn erneuern mit der Heiligen Schrift, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene, dann, ihr Lieben, dann glaube ich, dass wir von Unnüchternheit und vor Einseitigkeit bewahrt werden. Und vor einem halben Wesen, das sich mit einem halben Werk begnügt. Wie ein Liederdichter das mal so wunderbar ausdrückte. Ein ganzer Christ, das ist mein Streben. Ach, nur nichts Halbes, treuer Herr. Wenn doch in meinem ganzen Leben nichts Halbes mehr zu finden wäre. Oh, durch und durch von dir erfüllt als Gottes Kind auch Gottes Bild. Durch und durch, das ist mein Flehen, möcht ich von dir geheiligt sein. Es kann, es wird, es muss geschehen, denn Gottes Wort kennt keinen Schein. Das ganze Herz von dir erfüllt mein ganzes Wesen, Christi Bild. Zerstöre doch das halbe Wesen, das sich mit halbem Werk begnügt. O, lass mich ganz zu dir genesen, dass sich mein All in dir vergnügt. Von deinem Geiste ganz erfüllt in allem meines Vaters Bild. Ja, ich will recht dein Bild studieren, Geist Gottes, o verklär es mir. Du wirst mich täglich wieder führen an dieses Bild voll Kraft und Zier. Ja, gib, dass meines Heilandes Bild mein ganzes Denken nun erfüllt. Und ihr Lieben, mit diesen Worten möchte ich diesen Vortrag beenden. Das Entscheidende, das Wichtige, das ist Jesus und Gottes Wort. Und wenn wir das in unserem Herzen tragen und wenn das immer der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann werden wir bewahrt vor Extremen und auch vor Verführung, die in diesen Tagen immer stärker werden wird.